Bekannt geworden sind sie ja in den frühen 70er Jahren als Schlagzeuger und als Musiker. Den Film, den sie hier mit Philip Mora vorstellen, den wir auch später noch ein bisschen genauer erläutern wollen, da geht es ja auch ein bisschen um ihre Jugend, um das Verhältnis zu ihrem Vater. Wie sind sie denn Musiker geworden und war auch das Verhältnis zu ihrem Vater sozusagen auch so ein Auslöser, von zu Hause abzuhauen und Musik zu machen? Ist das so eine Geschichte gewesen? Weil sie haben dann ja in sehr berühmten Bands gespielt, die ja doch sehr abgefahrene Musik gemacht haben, die weit vom Mainstream sich bewegt haben.
In der Nachbetrachtung hat das sicherlich mit meinem Vater zu tun, mit der Rebellion gegen meinen Vater. Also es war ja auch nicht nur eine Rebellion gegen den Vater, sondern die ganzen Gesellschaftsstrukturen, die ganze Atmosphäre. Das war ja noch geprägt vom Nazitum. Meine ganzen Lehrer, bis auf die ganz Jungen, das waren alles Wehrmachtssoldaten. Mein Klassenlehrer habe ich mal recherchiert und noch ein Aushilfslehrer, der mal Rektor an der Schule war. Da gibt es ein Foto, wo die noch das Parteiabzeichen an der Brust haben. Das habe ich alles später entdeckt, im Rahmen dieser Filmrecherche. Auch. Und dementsprechend war die Atmosphäre auch so. Ich kann mich erinnern, dass unser Hausmeister, wenn wir unruhig in den Pausen waren, stellte er sich in den Türrahmen, stemmte seine Hände in die Hüften und sagte, das ist ja hier wie in einer Judenschule. Ja. Und also solche Sachen musste man sich damals anhören. Polizeiapparat, das ging ja bis in die Studentenrevolte, so Ende der 60er Jahre, war die Atmosphäre in Deutschland geprägt von diesem Nationalsozialismus. Ne?
Als Sie dann angefangen haben, sich von zu Hause zu lösen, haben Sie sich dazu entschlossen, Schlagzeug zu spielen und zuerst mit Bands, die später auch sehr bekannt geworden sind. Wallenstein und ich habe sogar gehört, die Scorpions, die frühen.
Ich bin mit Rudolf Schenker, dem Kopf von Scorpions, in den Kindergarten gegangen, in dem kleinen Ort. Ich komme aus der Gegend von Hannover-Hildesheim. Und später sogar, waren wir noch zusammen in der Schule und ich hatte eine Beatband und er hatte eine Beatband, die damals schon Scorpions hießen und wenn der Schlagzeuger von denen irgendwie mal krank war, bin ich da mal ein paar Mal eingesprungen. Und als ich meinen Zivildienst, auch eine Art der Rebellion gegen Establishment und Bundeswehr, fertig hatte, wollte ich da tatsächlich auch einsteigen. Und dann stand ich da dreimal vorm Proberaum in Hildesheim und es kam niemand. Da habe ich mich sogar eher gesagt, komm, leckt mich. Und das war dann die Scorpions-Geschichte. Und dann später, auch reiner Zufall, ich wohnte in so einer Hippie-WG, brachte jemand zwei Leute vorbei, die irgendwie einen Trommler in Hannover casten wollten und der dann irgendwie auch nicht erschienen ist und ein Freund von mir ist den zufällig über den Weg gelaufen, ich kenne da einen Schlagzeuger, der sucht gerade was, kommt doch mal mit. Und dann bin ich am nächsten Tag in den Rheinland gefahren, habe meine Klamotten gepackt, mein Schlagzeug und habe dann bei Wallenstein gespielt.
Ne? Wallenstein ist ja eine Band, die irgendwo so ein bisschen in diesem Bereich Krautrock eingeordnet wird, aber eigentlich viel vom Jazz kommt und später in den 70ern dann sogar Disco-Hits hatte. Also eine Band mit einer sehr wechselhaften Geschichte. Wie lange waren Sie denn da und wie war das für Sie?
Also ich bin eingestiegen, da hatte das auch noch relativ viel so mit so avantgardistischem Klassikrock zum Teil auch zu tun. Und dann wurde mir das persönlich immer mehr so Mainstream und da, ich bin 74 ausgestiegen und 5 Jahre später hatten die dann so ein Riesenhit und das war dann auch nicht mehr meine Musik. Und im Rahmen der Aufnahmen, die wir in den Dirk-Studios machten, lernte ich halt die Berliner Elektronik-Szene kennen, um Tangerine Dream, Klaus Schulze, Aschra und Florian Fricke aus München und das hat mich von Anfang an begeistert und hat mich diese Richtung einschlagen lassen.
Das sind natürlich zumindest bis heute auch prägende Musiker gewesen, die vieles, was nach ihnen kam, beeinflusst haben. Von Techno, Trance und so weiter und so fort, bis hin zu dem, dass heute wieder viel über Krautrock geredet wird, aber auch viel über Vintage-Synthesizer geredet wird. Dieser Sound wird immer noch emuliert. Wie sind Sie denn dazu gekommen in der Zusammenarbeit, besonders mit Klaus Schulze und Lutz Ulbrich?
Lutz habe ich kennengelernt über diese Nico-Schiene und der war dann eben auch schon mit dem Manuel zusammen. Die machten so zu zweit Tourneen in Frankreich und als auf einem Rückweg kam Manuel vorbei, den ich schon aus dem Studio kannte, und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, bei Aschra einzusteigen. Und ich hatte gerade so ein Clash mit, was heißt Clash, eine enttäuschende Begegnung mit Popol Vuh und Florian Fricke, die ja die Musik für Werner Herzog Filme gemacht haben. Und ich fand die Musik klasse und bin dann da runtergefahren nach München. Die suchten auch einen Schlagzeuger, weil der Daniel Viechelscher, der damals Schlagzeug und Gitarre spielte, eben nicht beides machen konnte. Und ich kam so aus der Tradition Heavy Rock Schlagzeug und die machten so einen feinen ziselierte Musik und spielten dann tatsächlich mit einem unverstärkten Schlagzeug und einer leisen Gitarre und ich dann stand dann da mit dem Schlagzeug und ich kriegte einfach diese Dynamik nicht hin, was mir sehr leid getan, weil mir die Musik gut gefallen und ich bin dann wieder nach Hause gefahren und ein paar Tage später kam zufällig Manuel Götsching vorbei und fragte mich, ob ich nicht bei Ashram mitmachen wollte. Und dann bin ich auch irgendwann nach Berlin gegangen und vorher habe ich aber noch ein halbes Jahr bei Klaus Schulze gewohnt und hatte mit ihm ein paar Platten gemacht. Und dann eben lange Zeit mit Ashra bis sogar letztes Jahr, so einmal im Jahr treffen wir uns und machen Konzerte. Es ging bis nach Japan, auch so vor einigen Jahren haben wir auf einem riesen Festival gespielt. Ich wunderte mich irgendwie, wie ist das möglich, dass wir da plötzlich Headliner auf einem Festival in Japan sind, zweitgrößtes Festival, 30.000 Leute wollen uns sehen. Ja, das war schon eine tolle Erfahrung, dass nach all der Zeit sowas passiert, denn damals hat das ja vor allem in Deutschland ja gar nicht so große Wellen geschlagen. Wir haben sehr viel Widerstand erlebt. Ne? Die Medien, die fanden das alles ganz komisch und der Name Krautrock ist ja ursprünglich auch ein Schimpfwort gewesen, was wir dann quasi in einen Kultbegriff mehr oder weniger bewusst gedreht haben. Ne? Und heute ist das wirklich Kult und man wird verehrt, wenn man irgendwie dabei gewesen ist. Ne?
Kennengelernt haben Sie ja Lühl, also Lutz Ulbrich und Manuel Götsching auch bei dem schon erwähnten Konzert. Da ging es nämlich um Nico. Wie kam das denn zustande?
Das war so der reine Zufall. Also ich kannte natürlich Nico von Velvet Underground, die Platten haben wir natürlich auch alle gehört. Und Lutz als, ich glaube, der war damals 22, verliebte sich in Nico, die so um die 40 war, so eine unerreichbare, sehr interessante Frau natürlich. Und die beiden waren ein Paar. Und interessanterweise, Philipp Garrel, der hier einen Film zeigt, in der Wohnung von Philipp Garrel haben die drei, Philipp Garrel, Nico und er, gelebt in Paris. Und haben damals hat Manuel Götsching und Lutz auch eine Filmmusik zu einem seiner Filme, Le Berceau de Cristal, oder Le Cristal de Berceau, gemacht. Und da gibt es hier wieder so einen verrückten Bogen. Nico lebte dann eine Weile in Berlin auch und wir haben dann zusammen auch mal eine Platte aufgenommen, Lutz und Nico. Sehr dramatisch natürlich, Nico heroinsüchtig und Lutz fuhr zum Teil Taxi und machte da den Überlebenskampf. Ne? Also das war schon eine interessante Zeit.
Ja. Dann habe ich gelesen, und das stimmt natürlich auch, dass Sie auch Schlagzeug gespielt haben bei Klaus Schulze, den Sie ja natürlich auch kannten von Ashra und aus der Berliner Zeit. Bei Klaus Schulze, so viel Schlagzeug gab es doch da teilweise gar nicht auf den Platten. Oder ist das so ein vermeintliches, ist das so ein Stereotyp, dass man Schulze ja eher mit jemandem verbindet, der mit seinen Synthesizer-Burgen dann eher schon so Ambient-Sachen gemacht hat?
Sagen wir mal so, Schulze war ja selber auch, kam ja vom Schlagzeug, der hat bei Ashra sogar Schlagzeug gespielt oder bei Tangerine Dream und hat dann auf die Synthesizer gewechselt. Und wenn man heute so, hat er einen irrsinnigen Output gehabt und da ist natürlich das Schlagzeugspiel so in der Nachbetrachtung nur ein ganz kleiner, winziger Ausschnitt. Also wir haben die Platte gemacht, ich muss überlegen, das war glaube ich 75, 74 rum haben wir eben so ein Kultalbum gemacht. Also ja, ich finde natürlich, nicht nur weil ich dabei war, eines seiner besten Alben, Moondawn, so die A-Seite. Und das war für mich eben auch ein ganz, ganz großer Durchbruch, irgendwie ein Schlagzeug mal anders zu spielen, als immer nur so Vier-Viertel-Rhythmen und so Rock-Klischees. Und ich konnte da völlig frei spielen und wir haben improvisiert und es war eine wunderbare Erfahrung, die mich auch sehr befreit hat, davon als Schlagzeuger irgendwelchen Vorbildern immer so nachzueifern.